Nicht auf die Punktionsstelle spucken gilt auch für die zweite Leitlinie, die wir haben, oder Dominik?
Absolut. Ich habe mich beschäftigt mit den Gefäßzugängen im Schockraum. Da gibt es eine neue S1-Leitlinie und S1-Leitlinie grundsätzlich allen klar, brauche ich, glaube ich, nicht nochmal drauf eingehen, was das bedeutet. Oder ich kann direkt reingehen. Dana nickt, dann mache ich das. Gut, jetzt könntet ihr euch fragen, und ehrlicherweise haben sich das auch einige unserer Teammitglieder gefragt, warum brauche ich dafür eine Leitlinie? Ist es notwendig? Was ist so Sinn und Unsinn des Ganzen? Und was ist so die Zielgruppe? Und wenn man sich die Leitlinie mal so ein bisschen durchliest, dann haben sich das auch anscheinend auch die AutorInnen der Leitlinie gefragt. Und die haben postuliert, dass aktuelle Publikationen nahelegen, dass die Anlage von Gefäßzugängen im Schockraum in Deutschland sehr uneinheitlich erfolgt. Und die Leitlinie soll einfach dazu dienen, die Indikationen für die jeweiligen Zugänge einfacher und reproduzierbarer zu stellen. Und was man auch sagen muss, was halt bei S1-Linien manchmal so ist, manchmal wird einfach das Wissen aus anderen Leitlinien da zusammengetragen. Also die zitieren teilweise S3-Leitlinien, wenn es dazu was gibt. Genau, und dann könnte man sich als erstes fragen, und so haben es auch die AutorInnen gemacht, welche Gefäßzugänge sollten alle PatientInnen, welche im Schockraum evaluiert werden, mindestens haben bzw. vorderhalten? Und da ist es so, dass die Empfehlung ist, dass die Durchflussrate mindestens 100 Milliliter pro Minute sein sollte. Und der geneigte Hörer, Hörerin wird sich jetzt so sagen, das sind doch die Grünen. Und das ist grundsätzlich richtig. Aber Katheterlängen in Deutschland sind nicht einheitlich. Da gibt es zum Beispiel, gab es mal eine wilde Twitter-Diskussion zwischen Grünflexylen und Grünflexylen mit weißem Kreis. Und warum ist das jetzt wichtig? Naja, die Katheterlänge beeinflusst ja die Durchflussrate schon ziemlich doll, nämlich Hagen-Poiseuille und so. Katheterlänge, Widerstand ist schon relevant. Deswegen sagt die Leitlinie eben nicht grün, sondern 100 Milliliter. Das heißt also, die Grünen mit weißem Kreis wären in Ordnung, weil das sind die kurzen, die haben über 100 Milliliter pro Minute. Und die Grünen ohne weißem Kreis, die sind nicht in Ordnung, die sind länger, die haben keine 100 Milliliter pro Minute. So, nächste Frage. Welchen Stellenwert haben intraossäre Zugänge in der Schockraumversorgung? Grundsätzlich haben die einen total großen Stellenwert, wenn man nämlich was überbrücken muss. Wir haben ja gerade gesagt, wir sollten mindestens zwei großlumige, das heißt 100 Milliliter pro Minute haben. Wenn das jetzt aber erstmal nicht geht, kann man oder soll man einen intraossären Zugang legen. Warum ist das so? Jetzt könntet ihr euch fragen, die Durchflussraten sind ja schlechter, das ist richtig. Aber der Zeitgewinn gegenüber einem anderen Zugang, der das kann, ist deutlich größer. Das heißt also, wenn ihr feststellt, wir müssen jetzt hier doch ein ZVK anlegen, weil das alles Kacke ist, dann legt bitte vorher einmal einen IO-Zugang, dass ihr einen Zugang habt und darüber was geben könnt. Kümmert euch dann um den größeren Zugang, ob das jetzt ein High-Flow-ZVK ist oder normaler, sei jetzt mal dahingestellt, und macht dann weiter.
Ich glaube, da muss man ganz klar festhalten, ZVK ist nicht gleich ZVK, ne?
Aber genau, aber kommen wir später nochmal drauf.
Ein ZVK generell ist kein Volumenzugang.
Genau, ja. Kommen wir später nochmal drauf, was da so die Unterschiede sind, warum das so ist. Denkt bitte daran, wenn ihr einen IO-Zugang im Schockraum benutzt habt, dass die nicht für die Durchflussrate dieser Kontrastmittelpumpe zugelassen ist, die 3-8 Milliliter pro Sekunde braucht. Was übrigens auch für einen Standard-ZVK gilt, der kein High-Flow-ZVK ist.
Ja, aber in der Praxis muss man sagen, meistens reicht es.
Gut, nächste Frage. Welchen Stellenwert haben zentralvenöse Katheter in der Schockraumversorgung? Und jetzt müssen wir noch mal kurz drüber reden, dass da ist das Wording ein bisschen schwierig bei uns. Der klassische ZVK, so wie wir darüber reden, ist kein Volumenzugang. Warum ist das so? Weil das Lumen im Verhältnis zur Länge nicht genug Fluss zulässt. Jetzt ist es aber so, dass die Leitlinie das nicht so ganz unterscheidet, sondern die redet immer von zentralvenösen Kathetern und meint damit auch großlumige oder Highflow-Katheter. Also die subsumieren darunter auch den, ich kenne das als Quinto, das ist dieser Highflow-ZVK mit 5 Lumen oder auch ein Sheldon, also was ja offiziell
oder eine Dialysekatheter
ist. Was wär, genau, das wird alles unter ZVK in der Leitlinie subsumiert.
Okay.
Genau. Und wann brauchen wir das? Jetzt machen wir es erstmal für den sogenannten klassischen ZVK. Der ZVK soll eine initiale Diagnostik nicht verzögern, vor allen Dingen, wenn es um Organe geht. Also Choro vor ZVK, Angio bzw. irgendwie Hirnretten vor ZVK, hämodynamisch stabiler Patient, der ein CT braucht, vor dem ZVK. Wann sollten wir trotzdem einlegen? Wenn wir sehen, dass der Patient absehbar hämodynamisch instabil ist oder eben vor dieser initialen Diagnostik stabilisiert werden muss, damit er diese initiale Diagnostik überhaupt übersteht. Und das sollten wir vor allem in Abhängigkeit der Vasopressordosen tun. Also wenn die nur so eine kleine Spur NA laufen haben, ist das sicherlich nicht hämodynamisch instabil. Wenn wir dort aber Raten von zum Beispiel 0,3 Mikrogramm pro Kilo pro Minute haben, dann sollte man darüber nachdenken, ob das sinnvoll über einen peripher-venösen Zugang laufen kann. Jetzt empfiehlt die Leitlinie, wenn wir über die klassischen ZVKs reden, explizit dreilumige ZVKs. Warum ist das so? Das ist laut Leitlinie der perfekte Kompromiss aus den hygienischen Gesichtspunkten und den Anforderungen im Schockraum. Weniger Lumen sind wir uns, glaube ich, einig, das ist Quatsch. Die braucht man dann schon. Allerdings ist es so, je mehr Lumen ich verwende, desto höher ist das Infektionsrisiko. Und deswegen sollte ich mir gut überlegen, ob ein 4- oder 5-Lumen-ZVK wirklich nötig ist. Wenn er nötig ist, kommt er rein, keine Frage. Aber sollte man sich gut überlegen, ob das sinnvoll ist.
Auch da übrigens ein spannender Aspekt. Es gibt Häuser, ohne dass da Evidenz zu gibt, aber ich weiß, dass es Häuser gibt, die über nicht genutzte Lumen Nahtzell laufen lassen in Laufrate. Ich wüsste nicht, dass es da so Studien gibt, die beweisen, dass das irgendein Infektionsrisiko vermeidet, aber es gibt diesen Gedanken zumindest.
Was übrigens auch spannend ist, zumindest für die Anlage im Schockraum gibt es keine Evidenz, dass beschichtete ZVKs weniger Infektionen haben. Gut, welche Rolle spielt die Etablierung von arteriellen Zugängen im Schockraum? Und auch hier können wir uns wieder merken, die Anlage eines arteriellen Zugangs soll die initiale Diagnostik nicht verzögern. Wann brauchen wir das trotzdem? Da können wir einmal in die S3-Leitlinie Polytrauma gucken. Beatmete TraumapatientInnen sollten im Schockraum eine Arterie erhalten. Dann PatientInnen mit respiratorischer Insuffizienz, instabilen Kreislaufverhältnissen oder im manifesten Schock. PatientInnen mit hämodynamisch relevanten Arrhythmien. Hypertensive Notfälle, die engmaschig überwacht werden müssen. Sprich, alle kritisch kranken und instabilen PatientInnen. Was die Leitlinie auch nochmal explizit erwähnt ist, natürlich soll die Arterie keine initiale Diagnostik verzögern, aber sie weisen eben nochmal darauf hin, dass man durch die Parallelisierung von Abläufen da sicherlich einen guten Zeitvorteil generieren kann. Nächste Frage. Welche Hygienemaßnahmen sollten wir bei peripheren Gefäßpunktionen einhalten? Und periphere Gefäßpunktionen im Sinne der Leitlinie, beziehungsweise da zitieren Sie halt die Maßgaben des Robert-Koch-Instituts, sind periphere Venenkanülen, IO-Zugänge und periphere Arterien, sprich radiales und brachiales. Da sollte es eine Sprühwischdesinfektion mit der jeweiligen Einwirkzeit des entsprechenden Desinfektionsmittels geben. Es sollten sterile Tupfer verwendet werden, auch bei peripher-venösen Zugängen. Und bei einer Arterie kommt zusätzlich noch, also Arterie sinnbildlich für die arterielle Punktion, kommt zusätzlich noch Mundschutz dazu. Und wenn wir in Seldinger Technik punktieren, bitte mit Lochtuch. Bei Direktpunktion wäre das Lochtuch nicht notwendig. Welche Hygienemaßnahmen sollten wir bei zentralen Gefäßpunktionen einhalten, sprich zentrale Venenpunktion, zentrale Arterie, sprich die Arteria femoralis superficialis zum Beispiel. Das sind maximale Barrieremaßnahmen, sprich Mundschutz, Haube, Kittel, sterile Handschuhe sowie Abdecktücher, steriler Sonobezug. Genau, das Desinfektionsmittel sollte nicht nur auf Alkoholbasis sein, sondern sollte irgendein Add-on drin sein, entweder Chlorhexidin oder Octinidin. Das hat tatsächlich bei uns im Schockraum dafür gesorgt, dass wir das umgestellt haben. Wir haben jetzt nur noch ein Desinfektionsmittel mit Alkohol und Octinidin da drin. Und auch spannender Fakt, innerhalb von 5 Tagen nach Gefäßpunktion gibt es keine Unterschiede an Infektionsraten, die abhängig von der Punktionsstelle sind. Also wir sagen ja gerne mal, dass die femoralen Punktionen ein höheres Infektionsrisiko haben. Wenn die Punktion im Schockraum erfolgt, ist das innerhalb der ersten 5 Tage kein Unterschied. Danach wird es dann relevant, aber in den ersten 5 Tagen ist es gleich und das fand ich ganz spannend. Und auch spannender Punkt, wenn ich keine Blutreste unterm Verband habe, ist es völlig egal, ob ich Folie oder Pflasterverband draufklebe, das geht beides. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns heißt es immer, am Anfang soll immer so ein Pflasterverband drauf, wenn es noch nachblutet. Das stimmt, aber ehrlicherweise unterm Pflasterverband sehe ich das Blut halt nicht und wenn es nachblutet, habe ich auch bloß eine feuchte Kammer. Beim Folienverband sehe ich es wenigstens. Genau. Wie sollten wir uns jetzt verhalten, wenn aufgrund zeitkritischer Situationen diese Hygienemaßnahmen, die wir eigentlich einhalten sollten, nicht eingehalten werden können? Das ist ganz einfach. Dann sollten wir die Katheter innerhalb von 24 Stunden unter sterilen Bedingungen neu anlegen. Dann ist das für den Moment so, dann ist es auch in Ordnung, aber dann muss dieser Katheter neu. Nächster Teil ist Sonographie, Lagekontrolle und Fixation. Wann ist eine sonographiegestützte Punktion im Schockraum sinnvoll? Peripher Venös wird nur empfohlen, wenn es eine schwierige Punktion ist. Da gab es keinen Benefit bei den einfachen Punktionen. Zentralvenös wird formuliert, wann immer möglich. Da kommen wir später nochmal so ein kleines bisschen drauf zum Thema Landmarkentechnik. Und arteriell wird auch empfohlen, wenn der Radialispuls schlecht tastbar ist und immer bei femoraler Punktion.
So. Wann sollte denn eine sonografische Punktion nicht möglich sein? Also jetzt außer massives Hautemphysem.
Danke, dass du fragst. Ich zitiere die Leitlinie. Landmarkengestützte Punktion sollte insbesondere in Nicht-Notfallsituationen im interprofessionellen Team regelmäßig geübt werden. Spannende Aussage, weil ich empfinde den Schockraum eigentlich immer als Notfallsituation. Aber grundsätzlich sagt die Leitlinie, dass man das erhalten soll und dass man das dann wohl auch immer wieder machen soll.
Also den einzigen ZVK, wo ich sage, dass die Landmarkentechnik also mir leichter fällt, ist der Subklavier ZVK.
Obwohl das auch reine Übungssache ist, würde ich behaupten.
Mag wahrscheinlich sein, aber da fällt es mir immer noch leichter, den nach Landmarken zu stechen. Und ja.
Ich würde vor allem gerne kritisch diskutieren, ob eine Schockraumsituation eine gute Situation ist, um landmarkengestützte Punktionen zu üben. Also fair, man kann sagen, okay, ja, landmarkengestützten Subklavier-ZVK möchte man üben, aber dann ist vielleicht der thoraxchirurgische Saal der richtige Ort, um das zu üben und nicht der Schockraum.
Das ist genau der Ort.
Ja.
Das ist genau das, wie ich das auch sehe und deswegen verstehe ich nicht so richtig, worum das in dieser Leitlinie drin steht. Ich finde, man kann irgendwie schreiben, das ist ein erhaltenswerter Skill, aber dann zu sagen, im Nicht-Notfall-Setting ist halt eine Schockraumleitlinie, ist irgendwie, weiß ich nicht.
Wollt ihr einen Tipp vom Profi zum Subklavier-ZVK
unbedingt
haben? Also, wenn ihr Luft aspiriert, nicht die Spritze abziehen.
Ach, oh, schön, toll.
Habe ich für euch getestet.
Danke.
Hab
hast
ich für
du getestet?
Pro-Tipp.
Okay, ich habe auch noch einen Pro-Tipp für euch. Wenn ihr einen ultraschallgestützten Subklavier-ZVK legen möchtet, hilft es, wenn ihr eure Nadelspitze seht.
Das ist in der Tat ein Pro-Tipp.
Ich treibe regelmäßig meine Oberärzte damit in den Wahnsinn.
Okay, weil du sie nicht siehst.
Naja, also sagen wir mal so, es ist wie gesagt Übungssache und meine Ultraschall-Handkoordination ist auf jeden Fall noch Teil dieses Übungsprozesses.
Ich mach mal weiter. Wie erfolgt die Lagekontrolle der jeweiligen Gefäßzugänge? Das ist ziemlich einfach und da finde ich die Leitlinie auch tatsächlich ziemlich progressiv. Peripher-Venös ganz einfach, wir spülen es an. Wenn es nicht dick wird, wird es schon passen. Zentralvenös anspülen, aspirieren, wenn möglich EKG-Lagekontrolle und es wird explizit das TTE erwähnt mit dem Rapid Atrial Swirl Sign. Die Idee ist also quasi, wir halten den TTE-Schallkopf drauf. Nehmen quasi eine Flüssigkeit, die wir spritzen, schütteln die vorher so ein bisschen durch, dass wir ganz viele kleine Mikrobubbles haben, spritzen das dann rein und wenn wir das im TTE dann im Vorhof darstellen können, wissen wir, dass der Katheter kurz vorm Vorhof liegt. Genau. Und was sie auch nochmal explizit erwähnen, dass wir auf diesen ganzen Quatsch theoretisch verzichten können, wenn zeitnah nach der ZVK-Anlage ein CT erfolgt. Logischerweise, wenn der Thorax mitgefahren wird, kann ich dann auch sehen, ob der ZVK richtig liegt oder nicht. Genau, arteriell empfehlen sie auch Aspiration und Spülung und dort sollte die Druckkurve ja eigentlich Auskunft geben, ob wir arteriell liegen oder nicht.
Warum ist das Kontrastmittel denn im Thorax? Entschuldigung.
Upsi.
Da ist mir ein Upsi passiert. Genau, aufpassen, BGA kann man ja auch mal benutzen, um ein Gefäß zu verifizieren. Je nach Oxygenierungssituation ist der BGA aber kein richtiger Beweis dafür. Der Klassiker, das ist jetzt nicht so die Schockraumindikation, aber wir haben Patienten eingeleitet, wir haben irgendwie zur Sicherheit vergessen, den Sauerstoff runterzudrehen und beatmen immer noch mit 16 Liter pro Minute 100% und fangen dann an, einen ZVK zu legen. Wenn man daraus eine BGA nimmt, könnte man auf die Idee kommen, dass es vielleicht doch eine Arterie ist.
Außer man hat gleichzeitig eine arterielle und eine venöse BGA.
Fair point.
Und kann die miteinander vergleichen.
Da hast du vollkommen recht. Fixierung der Gefäßzugänge. Und da steht so ein Satz drin, den habe ich am Anfang nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, ihn mittlerweile einordnen zu können, dass Herstellersets grundsätzlich Eigenkonstruktionen vorgezogen werden sollen. Und ich glaube, dass es da vorrangig um irgendwelche großblumigen Geschichten, Thema ECPR oder REBOA geht. Da gab es anscheinend Fallberichte, dass diese Eigenkonstruktionen wohl nicht so gut gehalten haben und dass es dort vermehrt zu Dislokationen gekommen ist. Grundsätzlich sollten alle zentralvenösen Zugänge und femoralartellen Zugänge angenäht werden. Für die Brachialis gibt es eine Kann-Empfehlung zum Annähen und für die Radialis gibt es eine Soll-Nicht-Empfehlung zum Annähen. Also die Arteria radialis soll nicht angenäht werden. Ist es bei euch üblich, die anzunähen?
Nein. Ja.
Aber ich habe mal wo gearbeitet, wo sie durchaus angenäht wurde.
Bei uns gibt es, also es gibt ja bei uns mehrere Intensivstationen im Haus und es gibt eine, da wird explizit drum gebeten, bevor wir die Patienten dahin bringen, ob wir bitte denn noch schnell die Arterie annähen können.
Okay. Das ist bei uns einer der wenigen Gründe, warum manchmal noch braunes Pflaster an den Patienten geht, nämlich um radiale Arterien anzukleben.
Okay. Genau, es gibt explizit die Empfehlung, den ZVK nicht nur an den Klemmen festzunähen, sondern eben auch an der Öse oben. Bei uns heißt das Hexentreppe, ich weiß nicht, wie ihr das nennt. Ich weiß auch nicht so richtig, wie man das erklären kann, aber man klickt das ja drauf, macht das unten an den Klemmen und dann
oben an den Öhrchen.
Genau, ja. Und dann umschlingt war das Wort, was ich gesucht habe, umschlingt das und macht das oben nochmal an den Ohren. Und genau. Bei uns heißt der Fachausdruck Hexentreppe.
Schön.
Genau. Was noch wichtig ist im Schockraum-Setting, weil dort Dokumentation manchmal ein Problem ist und deswegen erwähnt es die Leitlinie explizit, wir sollen an dem Katheter irgendwie kenntlich machen, wie die Eindringtiefe ist und wann die Anlagezeit war. Also genau. Das heißt also, was weiß ich, Vena jugularis interna rechts, 15 cm, 15.43 Uhr am 12.08.25, damit das nicht untergeht. Weil es ja manchmal eben doch Situationen gibt, wo die Dokumentation dann schwierig ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen ja eine Neuanlage innerhalb von 24 Stunden, weil es hygienisch nicht ganz einwandfrei war, hilft das natürlich sehr. Oder eben auch ist der Katheter rausgerutscht, reingerutscht oder wie auch immer. Und was explizit auch nochmal empfohlen wird, dass bei Hochrisikoprozeduren wie zum Beispiel Umlagerungen die Katheter auch nochmal per Hand zusätzlich fixiert werden sollen. Genau, kommen wir zum nächsten Teil. Welche mechanischen Komplikationen können uns erwarten? Was sind die häufigsten Komplikationen bei der Anlage von Gefäßzugängen im Schockraum? Das sind Fehlpunktionen, meistens dann arterielle Fehlpunktionen, wenn ich eigentlich eine Vene wollte. Oder wie ich von Torben gelernt habe, ich mache den femoralen Doppelstich und was ich zuerst treffe, das wollte ich auch treffen.
Genau, müssen nur beide Sets offen sein.
Und, genau.
Um was ins Phrasenschwein zu werfen, spritzt die Vene, ist es keine.
sehr gut, genau. Pneumothoraces, Drahtprobleme, Dislokationen. Was die Leitlinie auch nochmal erwähnt, was hoffentlich allen klar ist, die iatrogene Komplikationsrate im Notfall ist einfach deutlich erhöht im Gegensatz zum elektiven Setting. Und auch hier, wenn irgendwas passiert, was anders läuft, als ihr euch das vorgestellt habt, denkt dran, ihr habt die Rückfallebene intraossären Zugang, der zeitnah etabliert werden kann. Und auch hier wieder, wichtig ist die Dokumentation. Wenn was schiefgegangen ist, wenn ihr eben den Subclavia ZVK gelegt habt und Luft aspiriert habt, dann dokumentiert das bitte, dass dann eben auch geguckt werden kann, wie das da so weitergeht. Genau. Was muss bei der periphervenösen Applikation von Vasopressoren im Schockraum beachtet werden? Das machen wir immer dann, wenn ZVK nicht in adäquater Zeit zumutbar ist, zum Beispiel in der Reanimationssituation. Die Zugänge müssen sicher intravenös liegen und die dürfen ausschließlich für diese Vasopressoren benutzt werden. Also ich muss jetzt nicht, wenn ich, was weiß ich, nur Adrenalin und Vaso nehme, zwei verschiedene Zugänge nehmen, dann kann ich schon den gleichen nehmen, aber dieser Zugang soll eben nur für die Vasopressoren dienen. Und es soll maximal jetzt am Beispiel vom Noradrenalin mit 20 Mikrogramm pro Milliliter dosiert werden. Das würde jetzt einem Perfuser von 1 Milligramm auf 50 Milliliter entsprechen.
Das finde ich eine schwierige Aussage. Also natürlich sollte das, aber ich höre doch nicht auf, das zu steigern,
Absolut, da ist ja wieder, wenn der ZVK nicht in adäquater Zeit zumutbar ist, aber ich glaube, worauf die Leitlinie hinaus will, wenn ich das dann halt steigere, sollte ich mir überlegen, ob der ZVK dann nicht eben doch zeitnah etabliert werden sollte. So verstehe ich die Aussage. Aber du hast natürlich recht, ich höre jetzt nicht auf und sage, halt, stopp, zu hoch dosiert.
Genau.
Ich lege einen ZVK.
Ja.
Genau.
Bitte bereiten Sie vor.
Aber genau. Wir reden doch jetzt hier über 1 zu 50 oder 1 zu 100, was man über die periphere Vene geben soll. Und wenn ihr würdet doch dann die Laufrate steigern, das ist doch kein Problem. Würdet ihr dann in so einer Situation sagen, okay, ich gehe jetzt nicht auf 1 zu 10, weil das finde ich ja durchaus nachvollziehbar, dass man vielleicht über die periphere Vene jetzt nicht auf 1 zu 10 hochwechselt, sondern erstmal die Laufrate steigert vom 1 zu 100.
Auf jeden Fall.
Absolut. Aber ich hatte schon Schockraum-Situationen, wo wir festgestellt haben, wir brauchen so viel. Wir fangen dann, also bei uns ist die Steigerung 1 auf 50, 2 auf 50, 5 auf 50, weil 5 auf 50 das ist, was regelhaft auf Intensivstationen benutzt wird. Und dann fangen die Leute dann an 2 auf 50, weil, was weiß ich, wir stehen im Schockraum, kein Intensivbett frei, und das sollte dann eben nicht so sein. Dann sollte man dann ein ZVK legen. Ich glaube, für solche Fälle ist das gemeint. Einfach, dass man so ein bisschen aware sein sollte, bei hohen Dosen eben doch an den ZVK denken. Der venöse Zugang muss ruhig liegen und jederzeit einsehbar sein. Im Schockraum finde ich das noch realistisch. Im OP würde ich das nicht immer unterschreiben, dass das bei den venösen Zugängen so ist, die ich für Vasopressoren benutze. Und dann sollte man sich überlegen, ob man das dann, also ob man vielleicht eine initiale Diagnostik vielleicht sogar so machen kann, wie der Patient gekommen ist. Also vielleicht auch nur mit einem grünen Zugang. Das muss man individuell entscheiden. Trotzdem sollte der Standard sein, wenigstens 2 großlumige periphervenöse Zugänge. Kommen wir jetzt zu speziellen Situationen. Also was muss man zum Beispiel bei traumatisierten bzw. polytraumatisierten PatientInnen beachten? Auch hier wieder, wie schon ganz oft gesagt, 2 großlumige periphervenöse Zugänge. Wenn das nicht möglich ist, erstmal IO und dann mit IV nachlegen. Auch hier wieder IO von einem High-Flow-ZVK wegen dem Zeitvorteil. Dran denken, dass wir eine Arterie bei Beatmung brauchen, laut S3-Leitlinie, aber die keine lebensrettenden Maßnahmen verzögern sollte. Was bei polytraumatisierten PatientInnen noch ein bisschen berücksichtigt werden muss, ist, wo legen wir den ZVK und auch hier wieder High-Flow-ZVK-Schleusen etc. inkludiert genau ein. Und da müssen wir uns zum Beispiel überlegen, wo sind Patienten gegebenenfalls immobilisiert, haben die einen Stiffneck, dann wird es natürlich schwierig, eine jugularis interna zu punktieren, haben die einen Beckengurt, wird es natürlich schwierig, eine Vena femoralis zu punktieren, und dann sollten wir natürlich auch immer versuchen, wenn es möglich ist, proximal vom Trauma zu punktieren.
Den Stiffneck sollten sie ja sowieso schnell loswerden.
Da hast du vollkommen recht. Was ich will.
Man kann aber Doktorhüte damit basteln.
Oh ja, sehr schöne.
Was ich wild finde, ist, dass die Leitlinie Sonographie bzw. als Ultima Ratio auch den chirurgischen Cutdown beschreibt. Also wenn gar nichts geht, darf man den Chirurgen loslassen zur Vena Sectio. Und was man auch überlegen sollte, aber das ist sicherlich eine Spezialindikation, ich weiß nicht, ob ihr sowas habt, bei Verbrennungsopfern frühzeitig einen Picke oder einen Pack zu etablieren, teilweise schon in der Schockraumphase.
Habe ich noch nie im Schockraum gemacht.
Ich wollte gerade sagen, also hat seine Indikation vielleicht auf einer Intensivstation, aber finde ich für einen Schockraum.
Ich könnte mir vorstellen, wenn es irgendwelche Verbrennungsschockräume gibt, bei irgendwelchen Verbrennungszentren mag das vielleicht Sinn, aber also spielt bei uns auch gar keine Rolle. Wir haben, jetzt muss ich schwinden, haben wir sogar Packs im Schockraum, aber.
Ach so, aber wir haben keine Verbrennungsopfer.
Nee, genau, wir auch nicht. Genau, nee, wir auch nicht, weil die nächsten Verbrennungszentren ja dann doch relativ nah dran sind. Genau, was muss man bei PatientInnen mit kardiovaskulären bzw. respiratorischen Notfällen beachten? Auch hier wieder unsere Basics, 2 großlumige periphervenöse Zugänge. Auch hier wieder die initiale Differentialdiagnostik nicht durch ZVK-Anlage verzögern. Also wenn der Patient eine Choro braucht, braucht er eine Choro und kein ZVK. Was man sich gut überlegen sollte, wenn die Patienten ateminsuffizient sind, ob ich eine Vena subclavia punktiere. Die begründen das mit dem Pneumothorax-Risiko. Das ist ja wahrscheinlich eher gering, wenn ich sonografisch probiere und, wie ich von Paula gelernt habe, die Spitze gut darstellen kann. Aber klar, sollte man im Hinterkopf behalten. Bei dem Patientinnen-Klientel sollte man auch immer die Antikoagulation im Hinterkopf behalten. Im Zweifel sind die ja antikoaguliert. Und von arteriellen Einmalpunktionen wird explizit abgeraten. Das Komplikationsrisiko ist deutlich erhöht. Wenn die eine arterielle Punktion brauchen, dann sollen wir das laut Leitlinie bitte trotzdem mit einem Katheter machen und den dann danach rausziehen.
Könnt ihr mir gerade mal irgendeine Indikation für eine arterielle Einmalpunktion nennen? Entschuldigung.
Nein. Im Schockraum nicht.
Nein, nur irgendwo anders, also auf Normalstationen für eine arterielle
BGA. Ja, oder in der Notaufnahme für eine arterielle BGA.
Ja, auch da würde ich schon fast sagen, wenn der Patient eine arterielle braucht, dann leg doch gleich bitte da einen Katheter ein und zieh den im Zweifel wieder raus. Also
Tja.
Schlecht Blut zu kriegen irgendwie beim Patienten irgendwie und beidseits in den Leisten irgendwie wie ein Thrombus. Okay. Dann punktiere ich auch mal Arterien und Blutabnahme und der Rest einfach so.
Oh, beidseits Thrombose.
Mir ist es entwirrt auf Normalstation.
Und wenn man mal guckt, irgendwie hast du.
Ja, ja, ja. Ich wollte auch Blut abnehmen bei einer Infektionspatientin im ISO-Zimmer und bin mit dem Butterfly rein und habe festgestellt, da pulsiert es. Dann habe ich überlegt, ziehst du jetzt ab und drückst ab oder gehe ich nochmal raus und hole neues Zeug? Und ich habe mich für Abziehen und Drücken entschieden und habe dann halt Arterie runtergeschickt.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Genau. So, als Ultima Ratio auch bei den kardiovaskulären bzw. respiratorischen NotfallpatientInnen der femorale Doppelstich. Neurologische, neurochirurgische PatientInnen oder unklare Vigilanzminderung, da ist ganz klar Bildgebung first. Auch hier wieder die Vena jugularis interna bei Immobilisation kritisch prüfen. Vielleicht prüfen wir auch die Immobilisation kritisch und legen dann unsere ZVKs. Was mir nicht bewusst war, dass das anscheinend ein Thema ist, es gibt wohl Menschen, die sagen, dass wir bei Köpfen keinen ZVK in die Vena jugularis interna legen sollen, weil der venöse Rückfluss verschlechtert wird und damit potenziell der intrakranielle Druck nicht so gut sinken kann. Das ist wohl auch nicht so, dafür gibt es keine Evidenz, war mir so nicht klar. Und was sie auch gemacht haben, sie haben eine Studie verlinkt, dass man die Jugularis interna tatsächlich auch in Oberkörperhochlage punktieren kann und das nicht zu signifikant vermehrt Komplikationen führt. Ich stelle es mir halt nur schwierig vor. Auch hier gilt wieder Time is Brain. Gefäßzugänge sollten die notwendige Therapie und Diagnostik nicht verzögern. Gegebenenfalls können wir die Zugänge auf unsere interventionellen KollegInnen verlagern und sagen, Mensch, leg doch vielleicht mal eine Schleuse mehr für mich, damit ich die dann mit benutzen kann. Und was wir auch überlegen sollten, das steht so in der Leitlinie, es war mir nicht bewusst, dass das anscheinend standardisiert ist, bei potenzieller Thrombektomie sollten wir, wenn möglich, die rechte Leiste meiden. So, vorletzte PatientInnengruppe, Sepsis bzw. Multiorgandysfunktion. Da ist es ziemlich einfach. Wenn die Vasopressoren brauchen sie eine Arterie im Schockraum laut Leitlinie. Grundsätzlich ist es auch so, dass die Flüssigkeitstherapie, also die Fluid Rescue durch arterielle und zentralvenöse Kontrollen gesteuert werden sollte. Das heißt, auch hier sollten wir eine zentralvenöse Funktion schon im Schockraum überlegen. Und was man auch machen sollte, man sollte einen Sheldon erwägen, wenn eine Renal Replacement Therapy im Raum steht, in welcher Form dann auch immer. Und, ganz wichtig, immer an Blutkulturen denken. Ich treibe mittlerweile meine Oberärztinnen zur Weißglut, indem ich bei jeder ZVK-Anlage frage, ob wir Blutkulturen abnehmen sollen. Warum mache ich das? Vielleicht habe ich es mal vergessen bei einem Patienten, wo es echt wichtig gewesen wäre. Und deswegen habe ich das in meine innere Checkliste beim ZVK mit aufgenommen und deswegen frage ich immer, wenn ich einlege.
Ja, auf jeden Fall.
Super.
Über welchen Schenkel? Oder über
nicht
welchen
der, nicht? Wo der Draht, also nicht da, ja, wo der Draht durchgelaufen ist.
Sehr gut.
Habe ich auch von dir gelernt, war mir vorher auch nicht klar. Genau, letzte PatientInnengruppe, Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand. First Line ist dort der periphervenöse Zugang, Second Line der EO-Zugang. Ich glaube, da haben wir mittlerweile auch viele Studien hier besprochen, dass wir nicht primär den IO-Zugang nutzen sollten. Dort nochmal überlegen, ob wir die Leiste freilassen für ECPR oder Choro oder ähnliches, was da gegebenenfalls folgt. Und wenn irgendwie möglich, sollten wir versuchen, die intravasale Lage von zentralvenösen Kathetern sonografisch zu verifizieren und vielleicht über ein TEE nachdenken, was in der Reanimationssituation, die dann im Schockraum angekommen ist, vielleicht eine sinnvolle Option sein kann. Und auch da ist die Leitlinie ziemlich eindeutig, die sagt, wenn wir einen ROSC haben, sollten wir vor weiterer Post-ROSC-Behandlung ZVK und Arterie legen, mit Ausnahme der Choro. Also quasi, wenn ROSC und Choro geplant, dann Choro, wenn ROSC und keine Choro geplant, als erstes ZVK-Arterie rein. Gut. Das war einmal der Ritt durch die Leitlinie. Ich habe noch ein paar Take-Home-Messages, die ich für mich persönlich mitnehme, die ihr vielleicht auch gut findet. Ich habe es jetzt schon tausendmal gesagt.
Darf ich die erste Take-Home-Message? Nicht auf die Punktionsstelle spucken.
Okay, ich hätte auch noch eine.
Ja, vielleicht haben wir jetzt 6. Ja.
Passt auf, dass euch nicht dreimal der ZVK-Draht runterfällt bei derselben Anlage.
Oh, und merkt euch genau,
ob ihr wieder raus... gegebenenfalls leicht genervt fallen von euch. Habe ich für euch ausprobiert.
Und merkt euch nachts gut, ob der Draht wirklich wieder raus ist. Ich habe mehrere schlaflose Nächte
ich auch
damit verbracht, zu überlegen, ob ich den scheiß Draht rausgezogen habe.
Ich bin da sehr zwangsgestört seither. Ich kontrolliere, ich wickel den immer auf die Spirale wieder auf und ich schmeiß das eigenhändig weg seither.
Ich auch.
Ich habe heute eine ATP-Pumpe.
Neigen eh zu Zwangsstörung, bin ich.
Ich habe heute eine Arterie punktiert, da hat es mir den Draht wieder rausgepustet. Bei einer 240er Systole.
Geil.
Ich gehe da
so rein, gesehen, ja.
Oh, das spritzt aber doll. Und habe nebenbei mit der PJlerin gequatscht und habe, also wenn ich den festgehalten hätte, wäre es vermutlich auch nicht passiert, dann habe den so halb reingeschoben und auf einmal klack. Ich so, ich brauche einen neuen Draht, es tut mir leid. Genau.
Das hat dann immer ein gleich neues Set bei uns.
Ja, bei uns auch. Das ist, beim ZVK das kann zu auch. Genervten Pflegekräften führen, Paula, das kann ich bestätigen. Genau. So, Take-Home-Messages. 4 Stück.
Wir die erste. Schon
6 Stück. Die erste habe ich schon 1000 Mal gesagt, aber ich finde es wirklich wichtig. Die Baseline sind 2 peripher-venöse Zugänge mit jeweils 100 Milliliter pro Minute Durchflussrate. Darüber hinaus sollte die Anlage von Gefäßzugängen bei kompensierten Kreislaufsituationen niemals die weitere Diagnostik bzw. Therapie verzögern. Die primäre sonografiegestützte Punktion sollte Standard sein und die landmarkengestützte Punktion ist ein erhaltenswerter Skill. Vielen Dank.
Ich habe noch einen Funfact. In der Leitlinie steht drin, bei einer Indikation für Kontrastmittelgabe bzw. Hochdruckinfusion, das, was du vorhin schon angesprochen hast, Dominik, sollte im Rahmen radiologischer Diagnostik bevorzugt peripher-venöse Zugänge verwendet werden. Keine Überraschung, oder? Was jetzt nächstes kommt, überrascht mich schon. Wenige zentrale venöse Zugänge, also ZVK, haben eine Zulassung für die Verabreichung von Kontrastmedien unter Druckinfusion.
Ja.
Also wir dürfen es eigentlich gar nicht mehr an den ZVKs hängen.
Durfte man auch noch nie.
Und auch nicht an die EOs, sondern wir brauchen immer periphere Zugänge. Bei uns handhaben
wir das
doch durchaus liberal, wenn wir von der Intensivstation zu einem Kontrastmittel-CT fahren.
Tja, also in England haben sie darauf bestanden, dass du jedem Patienten, egal wie viele ZVK, wenn der einen ZVK oder was auch immer hatte, haben sie darauf bestanden, dass du ihm vorher noch einen grünen Zugang gelegt hast, sonst haben sie dir kein CT gefahren.
What?
Ja. Yep.
Also mit einem großlumigen ZVK war das bei uns okay. Allerdings ist auch schon, glaube ich, 2-mal ein ZVK eingerissen, also irgendwie im Patienten geplatzt. Und dementsprechend ist man da halt zurückhaltend. Und das
also
kann ich auch verstehen.
Ich möchte jetzt nicht zu irgendwas aufrufen, aber ich habe noch nie irgendwas erlebt und wir machen das also
eminenzbasierte Medizin von Torben vor.
Aber wir machen das dauernd so.
Ja?
Ich bin gerade schockiert. Aber
schon immer so gemacht.
Ja, kauft euch vernünftige ZVKs, ist ja die Take-Home-Message.
Hallo?
Ja, sorry, nehmt das nicht ernst, was ich hier von mir gebe.
Es ist auch inzwischen schon 22.27 Uhr, das muss man uns vielleicht auch
zugutehalten.
Mit bedenken. Dominik, hast du ein Codewort für deinen Beitrag?
Ich hätte einen Vorschlag.
Ich glaube, Dominik darf das entscheiden.
Alles gut, nein, also ich, wenn Paulas Vorschlag cooler ist, ich hatte da so eine Diskussion auf Arbeit und deswegen wäre mein Codewort Schnitzel, aber ich bin für
Ich hätte für die Hexentreppe plädiert.
Oh nee, dann nehmen wir die Hexentreppe.
Oh, Hexentreppe ist gut.
Die ist gut. Wir nehmen Hexentreppe.
Gut.
Sehr, sehr, sehr schön.